Hallo zu Talk About Tod. Wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name ist Klaus Reichert.
Und ich bin David Roth. Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts.
Heute reden wir über das, was passiert, wenn jemand verstorben ist. Der Nachlass muss geregelt werden. Es geht um das Erbe.
Wir haben heute jemanden in den Podcast eingeladen, der da schlechte Erfahrungen gemacht hat. Es ging bei dem Erbe um eine große Firma und der Firmeninhaber hat beim Testament ein paar Fehler gemacht, die seinen Erben das Leben richtig schwer gemacht haben.
Hallo, herzlich willkommen, Dr. Kirsten Schubert. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich, bei Ihnen zu Gast zu sein.
Sehr gerne. Frau Schubert, David sagte, es ging um eine große Firma. Was war das denn für eine Firma?
Wir hatten 45 Jahre lang ein Facility-Management-Unternehmen zur Erklärung. Facility-Management, Reinigung, Speisung, Versorgung, Technik, hatten 5000 Mitarbeiter, Sitz in Düsseldorf und haben deutschlandweit Krankenhäuser und Industriebetriebe betreut.
Hat Ihr Vater die Firma gegründet oder war er schon die zweite Generation?
Mein Vater hat das Unternehmen gegründet. Er ist zunächst aus der DDR sogar geflogen, hat dann Betriebswirtschaft studiert und dieses Feld für sich erkannt und auch sehr effizient geführt.
Frau Schubert, wie war Ihr Vater als Chef und wie war er als Vater?
Mein Vater war ein Menschenfänger, das kann ich schon sagen. In der Firma, wir hatten immer ein gutes Team und er hat es geschafft, Mitarbeiter gut zu motivieren. Er war gleichzeitig auch streng, er war Betriebswirt, Kostenrechner und in unserem Gewerbe, wenn Sie da mehrere Stunden zu viel machen in der Unterhaltsreinigung, wird der Kunde ergebnismäßig negativ. Also was das betrifft, war er sehr streng und hatte die entsprechende Organisation. Als Familienvater, ja, ich würde sagen, klassischer Patriarch, liebevoller Patriarch. Also wir haben schöne Zeit mit ihm verbracht, aber er hatte immer so die Hand über uns.
War es bei Ihnen auch so, dass am Abendbrottisch im Grunde die Meetings vom Tage weitergingen?
Yes, wobei meine Mutter das irgendwann mal verboten hat, weil es zu viel wurde.
Und Ihr Vater war auch noch Chef, als er gestorben ist. Also bis dahin hatte er die Zügel fest in der Hand.
Ja, also er war natürlich eingetragener Geschäftsführer, aber wir waren nebenbei noch vier andere Geschäftsführer, die das Tagesgeschäft geleitet haben. Und die Unternehmensanteile hatte er schon 2008 an meine Schwester und mich übertragen. Allerdings nicht die Stimmrechte.
Reden wir gleich auch im Detail drüber, das wird spannend. Ja.
Und wie erinnern Sie sich an den Tod Ihres Vaters? Also wie haben Sie davon erfahren? Wie kam das alles auf Sie zu?
Mein Vater war mit unserer Mutter am Tegernsee in unserer Berghütte. Und ich hatte glaube ich, 18 Uhr nochmal mit ihm gesprochen, weil wir hatten so ein paar Mitarbeitereinstellungen. Da wollte ich gerne eine zweite Meinung hören. Und um 11, ich war zu Hause, saß vor dem Fernseher, ruft meine Mutter an und sagt, Kirsten, Papa, ist was Schreckliches passiert, der Papa ist tot. Und ja, damit haben wir nicht gerechnet, weil er nicht krank war, sondern von heute auf morgen weg.
Können Sie uns ein bisschen noch beschreiben, wie das damals abgelaufen ist? Weil letztendlich, dass ein Bestatter natürlich auch so praktische Tipps gibt, wie dass man genug Sterbeurkunden sich ausfertigen lässt. Aber das ist ja nicht die einzige Aufgabe, sondern es geht ja auch darum, letztendlich dann den Transport zum Beispiel zu organisieren, zurück nach Düsseldorf oder auch dann zu beraten, wenn es um die Trauerfeier geht.
Ja, also da war es bei uns auch so. Mein Vater ist in unserem Privathaus gestorben. Er war vorher nicht krank. Das heißt, nachdem der Notarzt den Tod festgestellt hat, ist ja erstmal die Polizei gekommen und hat die Leiche beschlagnahmt und es wurde ein Todesermittlungsverfahren. Das lief dann halt. Also da musste man uns erstmal erklären, warum das so ist und das versetzt einen am Anfang ja erstmal in Schockstarre, man bekommt Angst, aber da haben wir Erklärungen bekommen, dass das normal ist und einen Tag später wurde der Leichnam auch freigegeben und ja, dann, wie das so ist, dann sucht man persönliche Bekleidung heraus und das haben wir mitgegeben und dann fand die Überführung statt und unsere Bestattungsfeier, würde ich sagen, war sehr schön. Wir haben unser örtliches Blumengeschäft beauftragt, die Dekoration zu machen. Und sie hat den Raum so schön gestaltet im Trauerinstitut, dass dieser Sarg fast so ein bisschen verschwunden ist. Wir wollten jetzt auch nicht, wie manche Menschen das gerne machen, da ein großes Bild hinhängen. Wir haben das wirklich im sehr kleinen Kreis gemacht, hatten unsere evangelische Pfarrerin, die das begleitet hat. Und danach haben wir auch in einem befreundeten Lokal bei einem Unternehmer die Bestattungsfeier gehabt. Und die war auch schön. Wir haben so ein Flying Dinner gemacht. Wir wollten jetzt nicht U-Form und alle sitzen da trauernd. Und Eigentlich war es so, mein Vater hätte da eigentlich reinkommen können und sagen, hey Leute, also ein bisschen mehr Stimmung geht hier auch noch. Also ich fand es allen, in allen fühlte ich mich arg gut betreut und es war ein angenehmes Setting, wie man heute so schön sagt. Also es war ein schöner Abschied.
David, das kommt uns alles natürlich bekannt vor. Mir kam sehr bekannt vor eben die Stelle, wo die Polizei dann kam, weil die Todesursache nicht feststellbar war. Das ist im Grunde ein relativ normaler Prozess. Da muss man auch keine Scheu vor haben. Ne?
Ja gut, das ist halt leider unser Dauerbrenner-Thema und eigentlich ja auch der Grund, warum wir davon abraten, in Deutschland zwischen Freitagmittag und Montagmorgens zu sterben. Einfach weil es dann halt nicht so aus diesem Vorbereiteten geschieht, ich nicht meinen Hausarzt erreiche, der vielleicht über Vorerkrankungen Bescheid weiß und im Rettungsdienst, für die ist das meistens halt ziemlich heikel, die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass da nicht unter Umständen irgendwas übersehen wurde. Und ein Tag ist richtig gut, das passiert selten. Also 3 bis 5 Werktage sind in normalen Zeiten üblich, das kann auch schon mal viel krasser eskalieren. Und ja, da sollte man sich keine Sorge vormachen, nur ich kann mir die Situation jetzt gerade vorstellen, wenn wirklich jemand so ganz plötzlich und unerwartet aus vollem Lauf verstirbt, da ist es normal, dass man den Rettungsdienst ruft, wenn man die Person auffindet. Und wie gesagt, leider die Abläufe danach sind auch normal und die verändern natürlich diesen Prozess. Es kommt einfach, wie gesagt, dadurch, dass uns dieses Thema Tod und Trauer gar nicht mehr so vertraut ist und dann einfach eine große Maschinerie in Gange kommt. Ne? Und Frau Schubert hat das ja gerade auch ganz klar gesagt, es ist gut, wenn man dann einen befreundeten Bestatter hat oder da auch so eine gewisse Traute, sich damit zu befassen. Denn die Bedürfnisse sind immer anders.
Und Ihr Vater eigentlich ein Testament, Frau Schubert?
Ja, mein Vater hatte ein Testament, in dem waren wir 3 Frauen, sprich meine Mutter, meine Schwester und ich, begünstigt. Das war auch relativ klar geregelt. Die Firma hatte er schon 2008 angesichts einer Erbschaftssteuerreform vorsichtshalber an meine Schwester und mich übertragen zu 45%. 10% behielt er. Und die dafür gleichzeitig aber 90% der Stimmrechte. Das heißt, uns gehörte das Unternehmen und das Sagen hatte weiter mein Vater.
Bevor wir da ins Detail gehen, weil das wird sehr, sehr spannend, David, erst nochmal die Frage an dich, dass die Leute erst ins Testament schauen, wenn jemand tot ist. Ist das normal oder kommt es eher häufiger vor, dass Menschen, die ihr Testament machen, ihre Kinder, ihre Verwandten davor schon mal reinschauen lassen?
Also ich erlebe sehr häufig, dass das noch gesucht wird oder dass man dann guckt, was da geschieht und dass die Person, die vererbt, das halt nicht mit anderen bespricht. Und das ist natürlich, ja, so eine Sache ist uns, und das passiert halt relativ häufig, weil, ja, man einfach ungern miteinander über dieses Thema spricht, was dann mal wäre. Aber das ist natürlich gerade im geschäftlichen Kontext essentiell.
Das war bei Ihnen in der Familie auch so, aber das haben Sie erst im Nachhinein gemerkt. Es sah ja zunächst so aus, als sei alles geklärt, die Firmenanteile vorher überschrieben und dann kam die Testamentseröffnung. Was ist dann passiert? Weil das ist ja tatsächlich ein spannender Moment, wo dann doch einiges aus Ihrer Sicht in die Hose gegangen ist.
Also die klassische Testamentseröffnung, wie man sich die so vorstellt im Fernsehen beim Notar, also das gab es bei uns gar nicht. Wir waren durch Zufall gemeinsam beim Notar, als das Testament beurkundet wurde und insofern hatte ich den Inhalt zu Hause gesprochen. Herr Roth, Sie sagten das eben, hat mein Vater vorher nicht damit, so nach dem Motto, das ist mein Unternehmen und ich mache damit, was ich möchte. Und bei dem Beurkundungstermin stand dann im Testament, das hat mein Vater verfügt, dass das Unternehmen verkauft wird nach seinem Tod. So, damit konnte ich grundsätzlich umgehen, weil wir im hart umkämpften Markt waren. Und dann habe ich gesagt damals, gut Papa, wenn wir aber gerade wieder eine Finanzkrise hatten, die wir damals hatten, dann möchte ich bitte, dass ich die Möglichkeit habe, das ein bisschen später zu verkaufen oder wir. Das wurde dann auch ins Testament reingeschrieben und damit wir eine neutrale Person haben, sollte ich das mit dem Testamentsvollstrecker beraten. Was ich nicht gelesen habe oder habe nicht überprüfen lassen, dass in diesem Falle, wenn ich das Unternehmen weiterführe, das Dauertestamentsvollstreckung einsetzt. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt an dieser Stelle auch mal erklären soll.
Ja, doch, gerne. Bitte. Ja? Dauertestamentsvollstreckung, das klingt schon beängstigend.
Genau. Also es macht Sinn, wenn man ein großes Unternehmen hat, mehrere Familienstämme, einen Testamentsvollstrecker einzusetzen. Das kann ein Jurist sein, ein Steuerberater, kann aber auch ein Freund sein, der unternehmerisch orientiert ist. Also da braucht es keine besondere Qualifikation. Und das kann manchmal helfen, wenn dann erstmal alles abgewickelt wird, wer bekommt welches Geld, welches Haus etc. pp. Dauertestamentsvollstreckung heißt, diese Testamentsvollstreckung geht über 30 Jahre. Also ich war damals 40, also bis 70 hätte ich entweder diesen Herrn im Unternehmen gehabt oder den nächst älteren Kanzleipartner und, Komma, die Stimmrechte, die mein Vater hatte, gingen an den Testamentsvollstrecker über. Denn dieser Testamentsvollstrecker hat auch unseren Gesellschaftsvertrag zusammengesetzt. Und wir haben ihm alle so lange vertraut, dass wir da keine zweite Meinung eingeholt haben. Und insofern hätte er uns für die nächsten 30 Jahre beherrschen können.
Frau Schubert, glauben Sie, dass Ihrem Vater klar war, was er da unterschrieben hat, dass er das so gewollt hat, oder ich will nicht sagen, dass er über den Tisch gezogen wurde, aber dass er da vielleicht falsch beraten wurde?
Nein, also das war ihm nicht bewusst. Mein Vater hat sich aber auch ungern mit dem Tod auseinandergesetzt. Also er hatte dieses Unsterblichkeitssyndrom, über den Tod wollte er nicht reden. Er hat nur gesagt, machen Sie mir da was fertig, aufbauend auf den Alten Testamenten. Und da stand halt vorne drin, ja, die Frauen kriegen das liquide Vermögen zu ein Drittel und die Firma ist ja schon übertragen und die 10% von ihm gehen auf meine Mutter. Insofern waren die ersten Seiten ja alle klar. Und den hinteren Teil, den hat er gar nicht mehr gelesen. Also es war für ihn ein ganz schrecklich, sich mit dem eigenen Tod auseinanderzusetzen. Und er wusste nicht, was dort passiert.
Frau Schubert, Sie waren ja als Geschäftsführerin mit in dieser großen Firma, haben jahrelang sich eigentlich auch auf die Übernahme der Firma vorbereitet. Hat Ihr Vater Ihnen das nicht zugetraut? Warum hat er das so verfügt?
Also ich denke, er wollte meine Schwester und mich schützen und auch meine Mutter. Wir waren in einem ganz hart umkämpften Markt. Da ging es um wirklich nur wenige Prozente. Sehr starker Wettbewerb. Und er hat selber darunter gelitten unter diesem Stress und Herzprobleme gehabt und oft nicht schlafen können und wenig Zeit für die Familie gehabt. Und es war eher so dieser Ansatz, ich möchte euch, dir das nicht antun. Denn die Einzige, die im Unternehmen war, war ja ich. Und ich glaube, er wollte mir das nicht antun.
Ich habe in Ihrem Buch einen Satz gefunden, der mich nachdenklich gemacht hat. Und zwar, unter einem starken Baum wachsen nur Pilze, auf ewig Vaters Assistentin.
In der Rolle war ich tatsächlich. Also das Buch habe ich ja auch in der Rückschau geschrieben. Ich habe vieles für meinen Vater gemacht. Ich habe mein ganzes Leben der Firma verschrieben, weil es mir aber auch Spaß gemacht hat. Das habe ich ja nicht das habe ich aus einer inneren Verpflichtung gemacht, aber nicht, weil ich es musste. Und ich bin oft auch eingesprungen, wenn er mal keine Zeit hatte. Und ich habe mich viel in der Recherche auch mit anderen Unternehmerfamilien unterhalten. Und damals habe ich auch Walter Kohl getroffen. Und von ihm stammt so ein bisschen der Satz, ne, auf ewig Vaters Assistent. Und das fühlte sich schon so ein bisschen an. Er hat mir zwar das Gefühl oder den Eindruck gegeben, dass ich Freiheiten habe, aber am Ende war da dieser große goldene Käfig drüber mit den Stimmrechten, die mich nicht doch ganz hat frei sein lassen. Also ich durfte schon viel im Tagesgeschäft frei agieren. Wir haben Unternehmensleitbildprozesse gemacht, aber das letzte Häkchen hat er gesetzt.
Und dann haben Sie sich ja befreien können, haben die Firma verkauft und das ist natürlich ganz interessant. Da konnte sich der Testamentsvollstrecker nicht gegen wehren, oder?
Nein, wir hatten einen Tipp bekommen, dass ich mir einen Anwalt nehmen soll. Also mein Vater ist leider an so einem Donnerstag, Freitag gestorben. Ne? Das ganze Wochenende war er erstmal in Bayern und während der Zeit habe ich mit unserem kaufmännischen Geschäftsführer telefoniert. Was machen wir am Montag? Ne? Was sagen wir den Mitarbeitern? Und er hat zu mir gesagt, Ihr Vater hat mal gesagt, wenn ihm was passiert, Sie sollen sich einen Anwalt nehmen. Und den kannte ich über mein Netzwerk, den habe ich Sonntagabend angerufen, Montag getroffen, dem die Unterlagen gegeben und der hat das nur überflogen und sagt, ne, Katastrophe, wir müssen handeln. Und dann hat meine Schwester und meine Mutter haben sich um die Beerdigung gekümmert, Blumen ausgesucht, Musik ausgesucht und ich bin mit dem Anwalt los. Wir hatten 32 Gesellschaften in Deutschland, eine Holding in der Schweiz Und dann haben wir nur bei Notaren gesessen und in kurzmöglicher Zeit da beschlossen, innerhalb der 4-Wochen-Frist nach dem Tod, dass das Unternehmen verkauft wird. Und da kann ich auch nochmal empfehlen, ich hatte eine postmortale Vollmacht, nicht nur diese allgemeinen und Generalvollmachten. Und die postmortale Vollmacht, die hat mir so geholfen, auch nach dem Tod noch agieren zu können. Denn, das wissen Sie wahrscheinlich auch, Herr Roth, sobald die Welt, die Banken und so weiter spitz bekommen, dass jemand verstorben ist, wird sofort alles geschlossen, sie kommen da nicht mehr dran. Und dieses Dokument hat mir sehr geholfen. Und nach außen hin habe ich halt immer gesagt, im Unternehmen, ich trauere gerade, ich muss da und dahin. Und in Wirklichkeit bin ich in die Schweiz geflogen, ne? Um unsere Holding dort zu retten.
Aber das ist natürlich eine ganz trubelige Zeit. Also ich hätte gedacht, normal, die meisten kümmern sich ja immer erst so ein bisschen später um das Testament. Meistens braucht das Amtsgericht auch für einen Erbschein so 6 bis 8 Wochen, bis überhaupt da irgend so eine Autorisierung geschieht. Hatten Sie auch ein bisschen Zeit für sich in dem Trauern? Also das ist ja alles parallel gelaufen, dass Sie Abschied nehmen konnten, Ihren Vater sehen konnten und alles das.
Also erstens, gesehen habe ich meinen Vater nicht, weil der war dann schon eine Woche tot. Und ich habe bis dato, muss ich ehrlich sagen, noch keinen Toten gesehen. Also sowohl bei meinen Großeltern als auch anderen im Umfeld habe ich immer darauf verzichtet. Für Trauer hatte ich gar keine Zeit und ich hatte jahrelang keine Zeit, weil ich war erst beschäftigt damit, ne, meinen Vater unter die Erde zu bringen, den Testamentsvollstrecker da rauszuhauen. Dann mussten wir innerhalb von 1,5 Jahren das Unternehmen verkaufen. Da habe ich die ganzen Gespräche geführt und ehrlich gesagt, ich habe nur funktioniert, aber ich war so klassische Unternehmenstochter, so bin ich erzogen worden. Ich habe Jahre später erst getrauert. Fast die ganze Familie, meine Mutter auch. Wir waren einfach alle wie erstarrt und haben funktioniert.
Und haben Sie mit dem Testamentsvollstrecker je über diese Situation gesprochen? Also ob er das auch so ausüben wollte, wie er es hätte machen dürfen?
Er wollte es so ausüben. Der hat mich angerufen, bevor mein Vater noch unter der Erde war, hat er gesagt, lassen Sie uns mal eine kleine Gesellschafterversammlung machen. Sie wollen und das Unternehmen weiterführen. Sie wollen doch morgen nicht arbeitslos sein, Frau Doktor. Und der wollte das eindeutig. Der wusste aber nicht, dass ich schon so viele Informationen habe, dass wenn ich das Unternehmen weiterführe, ich dann in die Dauertestamentsvollstreckung komme. Also so, ich nenne es jetzt mal wirklich intelligent, hat uns mal bezeichnet als die drei Blondinen, hat er uns halt nicht eingeschätzt. Und er hat auch ständig bei mir angerufen und ich habe dann einen Termin gemacht, als ich ihm gesagt habe, wir verkaufen das Unternehmen. Und dann sagt er bringt seinen Partner aus der Kanzlei mit, sag ich bringe einen Freund der Familie mit. Und der Freund der Familie war halt ein Erbrechtsexperte mit sehr viel Kompetenz. Und der hat dann mit dem gesprochen. Ich habe danach nie wieder mit ihm gesprochen. Er war auch ziemlich indigniert und war dann ein ziemlicher Stimmungswechsel zu verzeichnen, als ich gesagt habe, wir verkaufen das Unternehmen. Und ich habe danach nie wieder mit ihm gesprochen, weil das für mich wirklich unredlich war und mittlerweile ist er auch verstorben.
Ja gut, er hat sich sehr getäuscht, denke ich gerade auch, was Ihre Stärke und alles das angeht.
Genau.
Alle Achtung. Ja.
Dankeschön.
Nun ist das natürlich eine besondere Situation, wenn es um so eine große Firma geht. Welchen Rat würden Sie mit Ihren Erfahrungen heute Leuten geben, wenn es um die Regelung des Erbes geht?
Das erste ist mal, sich frühzeitig damit zu beschäftigen und nicht erst, wenn ich um die 65 bin, selber schon kurz vor dem Austritt bin. Und das muss ja auch nicht nur sein, dass ich das unternehmerische Erbe habe. Und dann zu überlegen, was möchte ich damit machen? Welchen Teil brauche ich auch noch, um weiterleben zu können im Alter? Welchen Teil möchte ich vermachen? Nicht immer ist gleichgerecht. Möchte ich etwas Wohltätiges machen? Das sind ja ganz individuelle Themen, die da sind und in der Unternehmensnachfolge selber natürlich auch. Habe ich Kinder, die das überhaupt können? Halte ich die für geeignet? Kann ich die qualifizieren? Und ganz wichtig, wir hatten das eben schon, offene Kommunikation.
David, die Leute, die zu uns ins Haus kommen mit ihren Sterbefällen und in Trauer sind, wie viel Prozent der Leute haben tatsächlich ein Testament gemacht? Kann man das über Daumen sagen?
Das ist schwer zu sagen, sage ich jetzt mal. Also wir haben sehr häufig die gesetzliche Erbfolge. Eine Besonderheit sind natürlich heute, dass einfach Patchwork-Familien zunehmen. Also es wird gefühlt deutlich sinnvoller, das auch zu machen. Und ich denke, also interessieren tun sich alle. De facto werden es halt so vielleicht 20, 30% sein, die das geregelt haben. Und natürlich in ganz vielen Fällen ist es vielleicht nicht notwendig. Und wie gesagt, meine Beobachtung ist auch gerade in Familienbetrieben, dass das einer klärt. Also meine Kinder zum Beispiel sind auch zu jung, um mein Testament zu kennen. Und die Sachen, die wir in der Folge besprochen haben, da haben die noch keinen Kopf für. Meine Tochter ist, also die Älteste, ist 13 Jahre alt. Das muss man dann später mal sehen. Und wir haben natürlich, wie gesagt, aus diesen Erfahrungen etwas auch dann gemacht. Aber diese Erfahrung muss man halt auch machen, ne? Für viele Menschen sind all diese rechtlichen Regelungen ganz, ganz lästig. Und es ist halt ganz vielen Menschen nur durch Schaden bewusst, dass zum Beispiel, wenn der Partner bewusstlos wird, ins Koma fällt und nicht ansprechbar ist und man keine Generalvollmacht füreinander gemacht hat, man im Zweifelsfall einen gerichtlich bestellten Betreuer dann zugewiesen bekommt, der einem ziemlich genau erklärt und auch Rechenschaft dafür verlangt, wie man mit den eigenen Mitteln umgeht und der dann für den Partner auf einmal entscheidet. Und das halt nicht unbedingt aus dem Willen des Partners heraus, wie man das bei einem Freund oder einer ausgesuchten Person dann machen könnte. Und ja, sinnvoll ist das immer zu machen.
Ich glaube, wir machen mal eine Folge darüber.
Ja,
ich glaube, wir machen mal eine eigene Folge über zum Thema Testament und Generalvollmacht. Und das ist auch mal interessant, was Frau Schubert gesagt hat, postmortale Vollmacht, also Generalvollmacht, die dann auch noch gilt, wenn jemand verstorben ist, Patientenverfügung. Ich glaube, das macht Sinn, David.
Klaus, wie sieht es denn bei dir aus? Ich sag mal so, du sprichst jetzt gerade mit uns ganz fröhlich darüber.
Ich habe alles. Ich bin verheiratet und habe aber auch eine Generalvollmacht. Für meine Frau, die hatten wir schon, bevor wir verheiratet waren. Ich habe auch ein Testament, das ich jetzt korrigiert habe. Und zwar, auch das ist so ein Sonderfall, man muss ja nicht das beim Notar machen, sondern man kann das ja handschriftlich auch so hinterlegen. Da gibt es so Hinweise. Ich meine, darüber können wir wirklich mal ausführlich mit einem Rechtsanwalt reden, wie man das macht, weil nicht jeder hat ein großes Unternehmen mit 5000 Mitarbeitern zu vererben. Und ich kann mir vorstellen, dass Leute, die vielleicht weniger Geld haben und Jobs haben, irgendwo angestellt sind, sich schon überlegen, ob sie da zum Anwalt gehen und was aufsetzen lassen oder ob es nicht reicht, wenn man handschriftlich etwas verfügt. Und dann kommt es auch auf die richtige Form an. Ich glaube, das machen wir mal da.
Ja, wie gesagt, ich habe bloß das Gefühl, so wie ich das Thema wahrnehme, wir machen eine ganze Menge Folgen darüber, denn die Anwälte werden uns natürlich sagen, es kommt drauf an und ich erlebe halt auch recht häufig, und das ist gut, wenn Familien vorher miteinander gesprochen haben, sage ich mal, dass die unter Umständen gute Lösungen finden. Nur ich meine auch gelesen zu haben in der Vorbereitung, da wird uns vielleicht die Frau Schubert auch noch etwas zu sagen können. Es geht ja nicht nur immer um die harten rechtlichen Punkte da drin und um den Besitz oder die Entscheidungsfreiheiten, sondern das hat ja auch ganz viel mit Biografiearbeit und Beziehung zu tun.
Ja, das habe ich natürlich auch erlebt. Mein Vater hat das Unternehmen zu gleichen Teilen an uns vererbt. Das kann man aus dem Gerechtigkeitsprinzip verstehen. Gleichwohl habe ich immer weniger verdient als die anderen Geschäftsführer, weil mein Vater gesagt hat, du erbst ja mal das Unternehmen.
Häufiges Phänomen in Familienbetrieben.
Ganz neu, ja. Und das fand ich damals zumindest ungerecht. Ich kann seine Motivation verstehen, aber das dann wiederum der eigenen Schwester zu erklären, oder was ist dann gerecht? Weil ich das Risiko mit im Unternehmen habe, wie viel mehr steht mir dann zu? Und auch die Rollen im Verkauf. Also wir haben sehr gut zusammengehalten im gesamten Verkaufsprozess, weil wir ja halbe die Anteile haben. Das lief alles reibungslos. Dennoch hatte meine Schwester eine andere Sichtweise auf das Unternehmen. Meine Schwester war Anteilseignerin, aber sie war nicht im Unternehmen. Und ich war im Unternehmen. Ich war dort beschäftigt. Ich hatte ganz andere Interessen, was die Mitarbeiter betrifft, was die Fortführung betrifft. Und meine Schwester ist verheiratet, hat einen Mann. Der wiederum war bei uns im Unternehmen. Der war dort selber Angestellter. Und da muss man auch mal sehen, welchen Hut hat man da gerade auf. Wir wollten alle das Unternehmen verkaufen, aber jeder hat ein anderes Interesse da bei dem Verkauf. Der eine wollte den Job möglicherweise behalten, ne? Der nächste möglichst viel ausgeschüttet bekommen. Das ist auch ganz verständlich. Und da braucht es eine gute Moderation, um dann einen Konsens zu finden. Und ich denke, das ist sehr wichtig. Und diese emotionalen Faktoren, die sind doch das, was dann am Ende zum üblichen Familienstreit führt und der Papa hat und damals schon und der hat dir das Studium finanziert und weiß ich nicht was. Also das erlebe ich ja auch bei meinen Kunden, dass ich sage, Sie müssen da auch mal überlegen, was ist in der Vergangenheit gewesen und wie können Sie Ihre Wertschätzung ausdrücken, auch gegenüber Ihrer Frau, wenn die nicht im Unternehmen war.
Frau Schubert hat ein sehr lesenswertes Buch über ihre Erfahrungen geschrieben. Es heißt Plötzlich und unerwartet und wir verlinken das natürlich in den Shownotes. Und Sie haben es jetzt an ein paar Stellen schon durchklingen lassen, Frau Schubert. Sie haben aus Ihren Erfahrungen auch dann ein ganz neues Geschäftsmodell gemacht. Das heißt, Sie sind nicht arbeitslos geworden, wie der Testamentsvollstrecker gedroht hat, sondern Sie haben dann aus diesen ganzen Erfahrungen und den Abläufen alles, was Sie selber sozusagen durchmachen mussten, aber auch dann, wo Sie ins Handeln gekommen sind, mit dem Know-how beraten Sie heute Leute.
Ja, ich habe am Anfang angefangen, Vorträge zu halten über das, was ich erlebt habe. Das, wie Sie sich vielleicht vorstellen können, hauptsächlich bei Steuerberatern und Anwälten, denn nachdem ich über meine Erfahrungen berichtet habe, haben die sofort dort alle ihre Unterlagen geändert. Ja, und heute ist es auch so, dass ich hauptsächlich mittelständische Unternehmen berate, mal die Senior-Generation, um halt zu Lebzeiten zu überlegen, wie übertrage ich das Vermögen, oder auch sehr viele junge Frauen, die jetzt Anteile haben, im Job in einem ganz anderen Bereich sind und sagen, ja, ich bin da jetzt zu so einer Gesellschafterversammlung eingeladen, was soll ich denn machen? Welche Fragen darf ich denn stellen? Wie kann ich mich fortbilden? Und das ist das, was ich heute mache. Und an anderer Stelle habe ich das schon mal zitiert. Ich bezeichne das, wenn ich mit den Senioren arbeite, als Probesterben, aber ohne sich in den Sarg zu legen.
Guter Begriff, Probesterben, David.
Ja gut, das wirklich mal durchzuspielen, was passiert, wenn es da hart auf hart kommt, das kann nicht verkehrt sein.
Frau Schubert, darf ich Ihnen noch eine persönliche Frage stellen? Und zwar, wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, wie Ihr Vater als Vater dann tatsächlich war. Und Sie haben ja dann im Verlauf des Gesprächs auch gesagt, dass Sie erst sehr spät dazu gekommen sind, zu trauern. Nun haben wir Ihre Familiengeschichte, was die Firma betrifft, jetzt von Ihnen ganz interessant hier vorgestellt bekommen. Und wie ist das eigentlich emotional nach so einer langen Zeit? Haben Sie Ihrem Vater verziehen? Haben Sie ihm verzeihen können, was er da gemacht hat? Oder mussten Sie ihm gar nicht verzeihen, weil Sie sich sagen konnten, ja, ist da im Grunde ja auch irgendwie gelingt worden von dem Mann, der das alles in die Wege geleitet hat?
Ja, man hat mich zu anderen Zeiten während des Verkaufs, hat mich der neue Eigentümer mal gefragt und hat gesagt, sind Sie nicht total wütend auf Ihren Vater? Und ich habe diese Wut nicht gespürt. Damals nicht, später vielleicht ein bisschen. Denn ich weiß wirklich, mein Vater wollte das Beste für uns und er hat das aus gutem Willen gemacht. Was ich ihm vorwerfe, ist, dass er halt nicht diesen Prozess des Probesterbens gemacht hat und sich nicht damit auseinandergesetzt hat und damit für uns wirklich eine strategische Lücke aufgetan hat. Also wir hatten keinen Notfallplan. Gott sei Dank waren wir genug Geschäftsführer, aber in anderen Unternehmen ist es oft so, dass es gibt nur eine Person, wenn die ausfällt, hat gar keiner Prokura und es geht nicht weiter. Also das würde ich schon sagen. Und ich habe lange Jahre eine psychologische Ausbildung gemacht, weil ich wollte, oder psychologische Ausbildungen unterschiedlichster Art, weil ich wollte einfach verstehen, warum passiert so etwas in Familienunternehmen.
Denken Sie eigentlich heute, wenn Sie an Ihren Vater denken, häufiger an den Vater oder an den Chef?
Nur an den Vater.
Ja, wie gesagt, ich kann das alles gut nachempfinden. Jedes Gespräch über Nachfolge führte bei uns eigentlich zu neuen Projekten, die unser Vater noch realisieren wollte. Und er wäre am liebsten bis 95 im Betrieb gewesen. Nun ist ihm diese Möglichkeit natürlich auch genommen worden und wir hätten es fast geschafft, miteinander Teilhaber gleichberechtigt zu werden und waren da auf einem wundervollen Weg. Das hat er um 18 Tage bei uns nicht geklappt. Wir kommen eigentlich auch schon zu unserer letzten Frage, die wir jedem hier im Podcast stellen. Und zwar, haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht, welche Musik bei Ihnen auf Ihrer eigenen Beerdigung gespielt werden sollte?
Also was das Thema Musik betrifft, habe ich noch keine Wünsche. Alles andere, wie es so grundsätzlich sein soll, habe ich in meinem Testament stehen.
Haben Sie denn ein Lieblingslied?
Also im Moment, das Lied heißt Ich nehme es an. Wenn Sie mit schwierigen Situationen im Leben zu tun haben oder auch Lebenssituationen, Midlife Crisis, zu sagen, ich nehme es an, so wie es ist, nehme ich es an und dränge nicht danach, wie es sein sollte. Und das ist jetzt gerade mein Lieblingslied. Und wenn ich mal so ein bisschen nicht verzweifle oder so oder das schwierig ist, dann höre ich mir das einfach an und das beruhigt mich total.
Dr. Kirsten Schubert, vielen Dank.
Dankeschön.
Danke Ihnen.
Das war's für heute. Schön am Leben bleiben und bis bald.